The Middle East is on the brink. The people of the region are confronting a real danger of a devastating full-scale conflict. Now is the time to defuse and de-escalate. Now is the time for maximum restraint. We have a shared responsibility to work for peace. Regional and indeed global peace and security are being undermined by the hour. Neither the region nor the world can afford more war.
Hier ist 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Mein Name ist Olaf Häuser und heute geht es um den Konflikt zwischen Iran und Israel. Der Mann, der zu Beginn dieser Folge so eindringlich darauf hingewiesen hat, dass der Nahe Osten, Middle East, on the brink ist, also am Rande des Abgrunds steht, ist der UNO-Generalsekretär Antonio Guterres. Und er hat auch darauf hingewiesen, dass weder die Region noch die ganze Welt noch mehr Krieg gebrauchen kann. Wir alle, so Guterres, müssen mithelfen, um mehr Frieden zu erhalten. Das Gespräch für diese Folge haben wir am Mittwochnachmittag aufgenommen, nachdem am vergangenen Wochenende Iran Israel erstmals direkt angegriffen hatte. Denn das ist eine neue Qualität im Konflikt der beiden Staaten. Bislang waren es nämlich von Iran unterstützte Gruppen, die Israel attackierten, Stellvertreter also, aber nicht der Staat Iran selbst. Doch nachdem das Regime in Teheran in der Nacht von Samstag auf Sonntag mehr als 300 Drohnen und Raketen abfeuern ließ, befindet sich der Nahostkonflikt auf einer deutlich höheren Eskalationsstufe. Iran hat den Angriff als Vergeltung für einen Angriff auf sein Botschaftsgelände in der syrischen Hauptstadt Damaskus deklariert. Bei dieser Attacke Anfang April, die Israel zugeschrieben wird, starb unter anderem ein hochrangiger Kommandeur der iranischen Revolutionsgarden. Ich spreche diese Worte am Freitagmorgen, dem 19. April 2024, weil ich meine bisherige Moderation vom Donnerstagabend korrigieren muss. Denn heute früh, an diesem Freitagmorgen, überschlugen sich amerikanische Nachrichtensender mit Eilmeldungen und alle berichteten, dass nun Israel Iran angegriffen habe. Eine offizielle Bestätigung gab es bis zu dem Moment, in dem ich diese Sätze spreche, allerdings noch nicht. Und auch das Ausmaß des möglichen Vergeltungsschlages für den massiven iranischen Drohnen- und Raketenangriff auf Israel vom vergangenen Wochenende ist in diesem Moment noch nicht klar. Ich empfehle Ihnen, die weiteren Entwicklungen zu diesem Thema auf spiegel.de zu verfolgen. Die Kolleginnen und Kollegen werden Sie dort immer topaktuell und fundiert informieren. Mein Kollege Mathieu von Rohr, der Leiter des Spiegel-Auslandsressorts, hat schon am vergangenen Sonntag einen Kommentar darüber geschrieben, wie gefährlich die Lage geworden ist und wie leicht sich der Krieg zwischen Israel und der Hamas in Gaza zu einem Krieg zwischen Israel und Iran ausweiten könne. Oder sogar zu einem größeren Konflikt, in den auch die Unterstützer beider Länder hineingezogen werden könnten. Die USA auf Seiten Israels und Russland auf Seiten Irans. Am Mittwochnachmittag habe ich mit ihm über die Gesamtsituation gesprochen und wollte als erstes wissen, wie er die Lage drei Tage nach dem Angriff und nach seinem Kommentar vom Sonntag beurteilt.
Also wir sind immer noch in einem sehr gefährlichen Moment. Wir haben gerade eine Verschnaufpause, so würde ich es nennen. Wir müssten jetzt einfach abwarten, wie die israelische Reaktion, und es wird eine geben, die Frage ist so ein bisschen, was für eine, wie die israelische Reaktion ausfällt. Und je nachdem, wie sie ausfällt, ist das Eskalationspotenzial einfach noch größer, wird wieder die Gefahr steigen, dass eine iranische Antwort womöglich noch umfassender ausfällt, indem nicht mehr nur von Iran aus auf Israel beschossen wird, sondern womöglich auch von den Irans Stellvertretern in der Region, die ja viel näher dran sind an Israel. Das heißt, es gibt auch weniger Vorwarnzeit für einen möglichen Angriff. So, also die Gefahr ist, dass wir uns in einer Eskalationsspirale befinden, die jetzt immer weiter geschraubt wird. Die Alternative ist, Israel reagiert eher milde, so würde ich es jetzt mal nennen, damit zumindest für den Moment die Eskalation nicht weitergeht. Trotzdem bleibt die Gefahr eines offenen Konflikts und die ist so groß wie noch nie, weil was jetzt zum ersten Mal eben geschehen ist, Israel und Iran sind jetzt nicht mehr in einem Schattenkrieg, wie das bisher der Fall war, wo also die ganze Zeit mal die eine, mal die andere Seite, Iran über Stellvertreter, Israel quasi mit nicht offiziellen Angriffen auf Ziele, die Iran zugeordnet werden, also dass es nicht mehr diesen indirekten Konflikt gibt, sondern einen direkten. Und ein direkter Konflikt zwischen Israel und Iran kann eben sehr leicht zu einem Krieg werden. Und das ist das, wovor alle Angst haben, weil ein solcher Krieg, das wird ein großer Regionalkrieg, der hätte das Zeug dazu, sich auf die ganze Region auszuweiten. Und noch ein bisschen weiter gedacht, da wir ja auch schon einen Krieg haben, an dem sehr viele Parteien zumindest indirekt beteiligt sind in der Ukraine, und da auch Iran und Russland wiederum Verbündete sind, gehen wir schon auch in das Szenario hinein eines Dritten Weltkriegs, auch wenn ich jetzt dieses Wort sehr ungern verwende und das immer auch ein bisschen alarmistisch klingt. Aber wir haben da einfach eine sehr gefährliche Konstellation. Ein Dritter Weltkrieg steht uns jetzt nicht direkt bevor, aber es gibt in dieser Konfrontation zwischen Israel und Iran ein sehr großes Eskalationspotenzial und viel hängt davon ab, wie es jetzt weitergeht.
Wenn ich richtig verstanden habe, dann gab es vorher schon Provokationen gegen Provokationen, Reaktionen, allerdings nicht auf offizieller Ebene, dass ein Staat den anderen angegriffen hat, sondern es gab Attacken durch Proxy-Armeen, die von Iran unterstützt wird, auf israelische Gebiete, auf israelische Objekte, Stellungen und umgekehrt gezielte Schläge israelischer Kräfte, die nie bestätigt worden sind, die dann wiederum diese Proxys oder führende Militärs dieser Proxys getroffen haben.
Ja, es klingt alles sehr kompliziert. Es ist aber am Ende gar nicht so kompliziert. Es gibt auf der einen Seite Iran, das als Staatsideologie hat, Israel zu vernichten und auch sozusagen gegen die USA in der Region vorzugehen und Israel quasi als den amerikanischen Verbündeten sieht. Und Iran hat seit Jahren, und das hat jetzt nicht nur mit Israel zu tun, das hat generell mit iranischen Machtambitionen in dieser Region zu tun, einfach seinen Fußabdruck in der Region immer weiter ausgebaut. Es gibt in verschiedenen Ländern rund um Israel, und deswegen ist es für Israel ja auch so gefährlich, so Stellvertreterkräfte, die mit Iran verbündet sind, von Iran finanziert werden.
Genau diese Stellvertreterkräfte sind gemeint, wenn man in diesem Zusammenhang von Proxys oder Proxy-Armeen spricht. Es sind Gruppen, die von Iran unterstützt werden, mit Geld, mit Waffen, mit Logistik und auch mit Führungspersonal. Auch ideologisch sind diese Proxys eng mit dem Regime in Teheran verbunden. Und meistens, davon geht man aus, werden die Attacken dieser Kämpfer, die gegen Israel gerichteten Aktionen, auch mit der iranischen Führung abgesprochen. Meistens, aber eben nicht immer. Und das ist in diesem Konfliktfall von Bedeutung.
Die Hamas, die am 7. Oktober dieses sozusagen noch nie dagewesene Terrormassaker veranstaltet hat, ist eine dieser Kräfte Irans. Jetzt muss man dazu sagen, dass nach allem, was wir bisher wissen, Iran an den Vorbereitungen zum 7. Oktober nicht beteiligt war, sondern dass die Hamas da quasi selbstständig gehandelt hat. Die Hamas hat damals gehofft, dass diese Achse, diese von Iran gesponserte Achse, insgesamt in den Krieg eingreift und sie unterstützt. Zu dieser Achse gehören eben auch noch die Hisbollah.
Im Libanon.
Im Libanon ist da der wesentliche Player. Und es gibt diese Milizen in Syrien, auch im Irak, die von Iran gesponsert werden. Mhm. Und letztlich das syrische Regime wird ja auch mittlerweile weitgehend von Iran sehr stark unterstützt und eben von diesen Milizen. Also diese Hoffnung der Hamas, die greifen alle zusammen ein, das ist aber nicht passiert. Und der Grund war schon auch, dass, so konnte man das aus Geheimdienstquellen lesen, dass Iran sagte, naja, ihr habt uns ja nicht Bescheid gesagt, wir wussten davon nichts, was sollen wir jetzt quasi in diesem Moment eingreifen? Das heißt nicht, dass Iran nicht grundsätzlich eines Tages vielleicht genau das möchte, nämlich so einen Krieg, aber jetzt im Moment.
Nicht in diesem Moment.
Nicht,
ne?
Ja.
Ja. Okay, jetzt haben wir aber einen anderen Fall, weil es eben nicht um eine Attacke dieser Stellvertreter, der gesponserten Außenpunkte geht, sondern tatsächlich hat Iran von seinem Staatsgebiet aus reagiert und hat Israel beschossen.
Ja, und das ist das wirklich Neue, dass Iran wiederum reagieren würde auf einen vorherigen israelischen Angriff, da kommen wir vielleicht gleich nochmal zu, das war klar. Da konnten sie quasi aus ihrer Logik gar nicht reagieren. Was, glaube ich, Israel nicht erwartet hatte, war, dass Iran mit einem direkten Angriff von iranischem auf israelisches Staatsgebiet mit hunderten Drohnen, Cruise Missiles und ballistischen Raketen, also wirklich in einem sehr umfangreichen Ausmaß reagieren würde. Und das ist wirklich, damit sind wir einfach auf neuem Territorium, auf neuem Gebiet. Das gab es so noch nie.
Denn bisher führten Iran und Israel einen Schattenkrieg. Das war für beide Seiten insofern praktisch, als dass niemals die Staatsführung beider Länder verantwortlich gemacht werden konnte.
Und dieser Schattenkrieg bestand darin, dass auf der einen Seite Iran rund um Israel diese ganzen Proxys immer weiter ausgebaut hat. Also wirklich in den Ländern, die an Israel grenzen, plus eben die Hamas. Und dass Israel umgekehrt mit quasi nicht offiziell deklarierten Militärschlägen gegen diese Proxys vorgegangen ist. Mhm. Das sah dann so aus, dass dann halt immer mal wieder in Syrien irgendwas in die Luft geflogen ist. Und das war halt klar, das waren die Israelis. So, es kam aber eben nach dem 7. Oktober nicht zum großen Krieg, wie ihn sich die Hamas vielleicht gewünscht hat. Es gab aber die ganze Zeit immer schon die Gefahr, dass dieser Konflikt eskaliert. Auch an der Grenze zum Libanon gab es ja die ganze Zeit schon Angriffe aus dem Libanon, von der Hisbollah, von den Israelis auf die Hisbollah. Dann kam es zu diesem Vorfall, den die Iraner als Vorwand genommen haben, um diesen großen Angriff auf Israel zu starten.
Bei einem mutmaßlich israelischen Luftangriff auf die iranische Botschaft in Syrien sind nach iranischen Angaben 3 Befehlshaber der Revolutionsgarden und 4 weitere Militärberater getötet worden. Unter den Toten befinde sich unter anderem der hochrangige Kommandeur Mohammad Reza Sahidi, erklärten die Revolutionsgarden in Teheran und eine von Reuters kontaktierte Person aus libanesischen Sicherheitskreisen.
Das war der Schlag gegen die Botschaft, weil es im Grunde dann auch, weil eine Botschaft Staatsgebiet des jeweiligen Botschaftlandes ist, ein Angriff, also so wurde es von Iran gewertet, habe ich verstanden, ein Angriff auf Iran direkt gewesen ist.
Genau, es stimmt aber nicht. Also ein Botschaftsgelände ist nicht exterritoriales Staatsgebiet. Das wird immer wieder falsch so verstanden, ja. Aber das ist tatsächlich völkerrechtlich nicht so. Trotzdem, ja, das war schon auch ein Bruch mit Konventionen, den Israel da begangen hat. 11 Leute wurden getötet bei einem Angriff auf ein Gebäude, das sich auf dem iranischen Botschaftsgelände in Damaskus befand. Und darin waren auch hochrangige Generäle, Generäle der Quds-Brigaden, der Revolutionswächter. Mhm. Und diese Quds-Brigaden, sie sind sehr wichtig für Iran, weil die koordinieren sozusagen diese ganzen Auslandsaktivitäten. Das ja. ist quasi die Elitetruppe, diese Revolutionswächter. Und die wiederum, diese Quds-Brigaden, die sind quasi in charge von diesen ganzen Proxys in Syrien, im Libanon und so weiter. Und die wurden getötet und das war natürlich aus iranischer Sicht eine krasse Demütigung, weil das war die sozusagen öffentliche Tötung von hochrangigen eigenen Leuten. Und das letzte Mal, dass sowas geschah, war, als die USA Anfang 2020 Qasem Soleimani getötet haben, den Chef der Quds-Brigaden. Und danach hat Iran auch stark reagiert, aber sehr viel schwächer als jetzt. Iran hat damals dann amerikanische Stützpunkte im Nahen Osten beschossen und so weiter. Aber jetzt fiel die Reaktion sehr viel schärfer und direkter aus, direkt auf israelisches Staatsgebiet.
Also hätte Iran überhaupt eine Möglichkeit gehabt, da anders drauf zu reagieren? Also weil es ja doch eine deutlich erhöhte Provokation Israels ist. Also ich weiß nicht, ob es Provokation das richtige Wort ist, aber es ist ja doch, hast du gerade gesagt, eine neue Qualität eines solchen Schlages, das auf dem Botschaftsgelände durchzuführen. Meinst du, es hätte eine andere Möglichkeit gegeben?
Genau, also Botschaften sind per se nach internationalem Verständnis irgendwie geschützte Objekte. Es ist auf jeden Fall etwas, was so normalerweise von staatlichen Akteuren nicht geschieht. Ich meine, die in der iranischen Revolution wurde damals die US-Botschaft besetzt, 1979. Aber das war ja auch eine internationale Krise. Und Angriffe auf Botschaften werden einfach aus gutem Grund international üblicherweise verurteilt. Deswegen war dieser Angriff auf diese Botschaft schon höchst problematisch, auch wenn Israel vielleicht gute Gründe gehabt haben mag, aus eigener Sicht diese Generäle zu töten. Aber es geht natürlich in den Bereich letztlich von Staatsterrorismus, Leute auf diese Weise zu töten. Und Iran musste, glaube ich, auch aus eigener Sicht auf jeden Fall reagieren. Sie hätten aber natürlich andere Möglichkeiten gehabt. Sie hätten über Proxys angreifen können, also sie hätten die Hezbollah irgendwas machen lassen können, sie hätten aus Syrien oder aus dem Irak irgendwas machen können, sie hätten einen Cyberangriff lancieren können. Also es hätte verschiedene Möglichkeiten gegeben, darauf zu reagieren und nicht so mit so einer eindeutigen kriegerischen Handlung, wie sie es getan haben.
Aber das war dann schon gewollt, ne? Dass man ein großes Symbol dagegen setzt.
Genau, ich glaube, es gibt so ein bisschen unterschiedliche Ansichten darüber, wie ernstzunehmend dieser Angriff war. Also am Ende wurden 99%, sagen die Israelis, der Flugkörper vom Himmel geholt. Das ist natürlich extrem beeindruckend, zeigt einfach, wie gut erstens die israelische Flugabwehr ist, zweitens, wie effektiv auch der Schutz durch die Verbündeten, die Briten, die Franzosen, die Amerikaner, aber, das ist ja auch hochinteressant, die Jordanier, die Saudis, die da auch mit dran beteiligt waren, also arabische, sozusagen amerikanische Verbündete, die Iran feindlich bis kritisch gegenüberstehen, die haben letztlich dazu beigetragen, Israel zu beschützen, was ja auch hochinteressant ist, gerade vor dem Hintergrund des Kriegs in Gaza im Moment.
Mathieu hat die komplizierten Verhältnisse zwischen Israel und Iran angesprochen. Und das gilt auch für die ehemaligen und aktuellen Bündnisse in dem Bereich, den wir Nahe Osten nennen. Denn einige Staaten kooperieren mit den USA und streben eine friedliche Koexistenz mit Israel an. Dazu gehören Ägypten, Jordanien und die Golfstaaten Saudi-Arabien, die Vereinigten Arabischen Emirate und Bahrain. In Kuwait und Katar gibt es zwar auch US-Militärbasen, diese beiden Staaten kritisieren Israel jedoch deutlicher, insbesondere seit der Militäreinsatz in Gaza läuft. Und Katar tritt immer wieder als Vermittler zwischen Hamas und Israel in Erscheinung. Der Iran hingegen übt teils großen Einfluss im Jemen, im Irak, im Libanon und in Syrien aus. In diesen Ländern unterstützt Iran auch Kampftruppen mit Geld und Waffen, wie die Hezbollah im Libanon, die Houthi-Rebellen im Jemen und auch die Hamas im Gazastreifen. Syrien ist in der Tat sogar mit Iran verbündet. Die Feindschaft zwischen Iran und Israel begann, als der Schah 1979 gestürzt wurde und Ayatollah Khomeini die Macht als religiöser Führer übernahm. Er bezeichnete Israel als die größte Bedrohung für die islamische Welt und die Muslime. Seitdem gehört die Feindschaft zur iranischen Staatsraison und auch das Ziel, Israel vernichten zu wollen. Israel weiß natürlich um diese Haltung und beobachtet schon lange mit Sorge, wie intensiv sich Iran darum bemüht, zu einer Atommacht zu werden, die Israel schon ist. Auch deshalb wird die aktuelle Eskalation der Feindschaft zwischen den Staaten als so gefährlich bewertet. Vor diesem historischen und aktuellen Hintergrund ist es interessant zu sehen, welche Staaten der Region sich in dieser Konflikteskalation wie positionieren. Denn das lässt auch Rückschlüsse darauf zu, wie sie zur Schutzmacht Israels stehen, zu den USA.
Jordanien, würde ich sagen, ist der engste Verbündete der Amerikaner im Nahen Osten. Und die haben auch mit Israel schon lange einen Friedensvertrag, also die haben auch Beziehungen. Interessanter finde ich fast die Saudis, weil die haben ja mit Israel keinerlei diplomatische Beziehungen bisher. Und das ist halt letztlich die Diskussion, die ja schon lange läuft und die vom 7. Oktober sozusagen durchbrochen wurde. Es gab eigentlich ja den Wunsch der Israelis, vor allem Netanyahus, zu sagen, wir können diesen Nahostkonflikt in dem Sinne ja eh nicht lösen, aber was wir jetzt machen ist, wir schmieden hier eine Allianz gegen Iran mit den arabischen Verbündeten der Amerikaner. Und dazu gehörten diese Friedensverträge, die dann geschlossen wurden mit Ländern wie den Emiraten, den arabischen Emiraten oder mit Bahrain. Und das war sozusagen der Anfang von diesen sogenannten Abraham Accords unter Donald Trump, wo das Ziel war, amerikanische, verbündete, sunnitische, arabische Länder, die gegen Iran stehen oder Iran kritisch gegenüberstehen, die quasi in eine Allianz zu bringen mit den USA und Israel gegen Iran. Das war eigentlich das große Ziel. Und dieses Ziel, wenn man dem glauben darf, stand zum Beispiel eigentlich vor dem 7. Oktober, kurz davor, schon so der nächste große Schritt in sozusagen in Griffnähe, nämlich dass Saudi-Arabien auch mit Israel Beziehungen beginnt. Da gibt es unterschiedliche Aussagen darüber, wie kurz das bevorstand, aber das wurde alles letztlich durchbrochen vom 7. Oktober und der israelischen Antwort darauf, diesen massiven Krieg gegen die Hamas in Gaza, unter dem die Zivilbevölkerung ja einfach massiv leidet und der international sehr kritisch mittlerweile insgesamt bewertet wird. Also das hat die arabische Straße wiederum in unglaublichen Wallung versetzt und letztlich jede Art von so einer Achse stark in den Hintergrund gerückt. Aber jetzt an diesem Wochenende sahen wir eben plötzlich letztlich diese Allianz auf eine Art in Aktion. Also die haben gemeinsam geholfen, Israel zu beschützen. Das ist schon sehr interessant und ist vielleicht schon auch ein Vorgriff darauf, was da noch passieren könnte.
Wie es weitergeht, da wollte ich nämlich gerade fragen. Also du hast am Anfang erzählt von der Gefahr, dass dieser Konflikt sich ausweitet, erstmal auf die Region, auf einen Krieg zwischen Iran und Israel, der wiederum die ganze Region mit in den Konflikt reißen könnte. Über den großen Krieg, den Weltkrieg, reden wir gleich noch. Aber wie wichtig ist es denn, dass sich jetzt diese Staaten engagieren, die mitgeholfen haben, iranische Flugkörper, ich weiß jetzt nicht genau, ob es Drohnen oder Raketen oder und Raketen waren,
alles,
abzufangen. Gibt es da Anzeichen, dass sich jetzt auch Saudi-Arabien, Jordanien vielleicht in kleinerem Maße, an dem Prozess beteiligen, Israel zu beraten, wie sie darauf reagieren sollen?
Nee, weil Saudi-Arabien und Iran haben ja, wie gesagt, keine Beziehungen. Saudi-Arabien hat auch in der Vergangenheit eigentlich eher versucht, auch, also jetzt auch gerade nach dem 7. Oktober, eher auch wieder so Gesprächskanäle Richtung Iran zu öffnen. Vielleicht einmal vorweggenommen, wenn es zum Krieg käme zwischen Iran und Israel, wäre das auch ein Krieg, der die USA involvieren würde. Ja. Weil wenn Iran und Israel im Krieg sind, dann sind die USA als Israels Schutzmacht einfach letztlich im Krieg. Also da das ist quasi keine Frage. Und dann werden wahrscheinlich auch viele von den amerikanischen Verbündeten mit im Krieg. Das haben wir jetzt ja auch gesehen. Ich glaube, tatsächlich ist der Krieg in Gaza das größte Hindernis für eine solche Allianz. Weil dieser Krieg natürlich Israel und die arabischen Verbündeten schon entzweit. Das kann man sagen, klar, die Regimes sehen das zum Teil vielleicht ein bisschen anders und sind gar nicht so unglücklich, wenn die Hamas zerstört wird, diese sunnitischen arabischen Regimes, weil die auch keine Fans der Hamas sind, zumindest außerhalb von Katar. Aber die arabische Straße ist natürlich, also würde eine Annäherung jetzt im Moment in keiner Weise akzeptieren. Also wir reden hier von einem sehr komplizierten Bild. Aber der Krieg in Gaza, solange der sozusagen nicht endet und die Geiseln freigelassen sind, das ist quasi so eine Wunde in dem Ganzen, die einfach schwert und blutet und solange die nicht quasi versorgt ist, glaube ich, wird es auch schwierig, diese Allianz gegen Iran irgendwie nachhaltig zu pflegen oder stärker zu bilden. Und solange werden jetzt auch arabische Staaten da nicht irgendwie aktiv werden, außer jetzt halt im Notfall, wo man irgendwie Raketen abfangen muss.
Okay, das heißt aber, dass es dann für Israel gleich zwei Probleme zu lösen gibt, wenn sie sich mit den Verbündeten weiter enger verzahnen wollen, beziehungsweise die Verbündeten beruhigen wollen. Nämlich, dass sie auf der einen Seite diese schwelende Wunde schließen oder zumindest irgendeinen Plan dafür auflegen müssen, wie sie den Konflikt in Gaza weiterführen, am besten beenden wollen und dann nachhinein die Dauergefahr Iran dadurch einhegen, dass sie ihre Verbündeten oder ihre Bündnisse stärken, oder?
Ich glaube, wir müssten da auch einfach auf die israelische Innenpolitik nochmal schauen und auf die Rolle von Benjamin Netanyahu. Netanyahu ist einfach im Moment deswegen eine interessante Figur, weil erstens ist in seiner Regierungszeit der 7. Oktober passiert. Er ist wahnsinnig unbeliebt in der eigenen Bevölkerung. Die meisten Israelis sagen in Umfragen, der muss weg. Gleichzeitig führt er diesen Krieg in Gaza gegen die Hamas mit sehr vielen palästinensischen zivilen Opfern, was aber die meisten Israelis gutheißen. Also da gibt es einfach durch den 7. Oktober und durch die Verletzung dieses Tages und durch dieses enorme Trauma gibt es da jetzt nicht so wahnsinnig viel Mitleid mit palästinensischer Zivilbevölkerung. Also das heißt, er macht da durchaus etwas, was die Mehrheit gut heißt. Nur er selbst ist wahnsinnig unbeliebt. Und er ist jetzt immer noch an der Macht. Und er möchte an der Macht bleiben. Und es ist schon so, dass dieser Konflikt jetzt mit Iran ihm sozusagen machttechnisch im Moment eher hilft, da zu bleiben. Weil das natürlich auch, es ist die nächste Krise, eine Wahl oder ein Wechsel sozusagen an der Regierungsspitze, erlaubt man sich dann natürlich nicht. Und gleichzeitig muss man sagen, ist Iran das große Thema von Benjamin Netanyahu.
Schon immer, ne?
Immer, ja. Das war sein großes Thema, die Bedrohung durch Iran für Israel. Er ist damit durch die Welt gezogen. Er hat da immer wieder drauf gepocht. Er hat damit auch alle genervt. Das war seine Mission. Iran einhegen, Iran irgendwie unter Kontrolle bringen. Er stand da irgendwie bei der UNO-Generalversammlung, mögen sich vielleicht manche noch daran erinnern, mit so Tafeln drauf, mit der Bombe und so. Also das ist sein großes Thema. Das heißt, in gewisser Weise schließt sich da ein Kreis.
I'm disclosing for the first time that Iran has another secret facility in Tehran, a secret atomic warehouse for storing massive amounts of equipment and material from Iran's secret nuclear weapons program.
Und er hat ja dann auch noch eine viel bessere Rechtfertigung für seine Strategie stärker zu zeigen, weil es ja ein viel veritabler Feind ist, wenn man jetzt von Iran angegriffen wird, als wenn es die Hamas schon auch, ne? Aber ist das nicht noch sogar eine größere Legitimation für ein härteres Vorgehen, wenn es der Hauptfeind ist von außen, von dem Israel schon so lange Angst hat?
Ja, ich glaube, die große Frage ist jetzt wirklich, wie entscheiden sie sich? Wie entscheidet sich Netanyahu? Wie entscheidet sich die Führung? Für welche Art von Antwort entscheiden sie sich jetzt? Es gibt seit dem 7. Oktober auch immer wieder viele Stimmen, auch in Israel, die sagen, es ist jetzt auch der Moment, um jetzt gegen die Hezbollah loszugehen, von der man sich ja auch zu Recht bedroht fühlt, die ein ganz anderes Raketenarsenal hat als die Hamas. Ich persönlich halte es für eher nicht so wahrscheinlich, dass Netanyahu jetzt wirklich den ganz großen militärischen Schlag versucht, um irgendwie auch noch womöglich das iranische Atomprogramm auszuschalten. Erstens ist das eine Eskalation, die wirklich direkt, also die ganz direkt in einen Krieg führen würde. Mhm. Und zweitens, die Israel allein auch gar nicht ausführen könnte. Also der große Schlag gegen das iranische Atomprogramm, das ist quasi die Maximalvariante einer israelischen Antwort, die man sich jetzt so vorstellen könnte. Dazu ist Israel allein gar nicht in der Lage. Dazu braucht man die stärksten bunkerbrechenden Bomben der Amerikaner, über die Israel zum Teil gar nicht verfügt. Selbst dann ist die Frage, ob man das überhaupt ausschalten kann, weil diese Anlagen zum Teil 60 Meter unter dem Boden liegen. Ja. Und dann ist man halt wirklich tatsächlich direkt in einem Krieg.
In dieser gefährlichen Gesamtlage, in der so viel gegnerische Entschlossenheit auf beiden Seiten gibt, kommt es nicht nur darauf an, wie sich die Nachbarn positionieren, sondern auch darauf, wer die Konfliktgegner beeinflussen kann. Für Israel heißt das konkret: Wie stark können die USA als Schutzmacht auf die Regierung in Tel Aviv noch einwirken?
Also die Botschaft von Biden war ja relativ klar zu sagen, es ist letztlich jetzt die Entscheidung der Israelis, wie sie reagieren, nur wir machen halt nicht mit. Ja. Und auch letztlich schon zur Zurückhaltung aufgefordert hat. Man muss sagen, dass so dieses Zureden seit dem 7. Oktober ja auch nicht wirklich funktioniert hat, weil Biden massive Drohungen oder auch Warnungen oder auch Missbilligungen ausgestoßen hat, was das israelische Vorgehen angeht in Gaza. Und trotzdem nicht wirklich so viel erreicht hat. Jetzt am Ende vielleicht ein bisschen, als er tatsächlich mal gedroht hat, die Militärhilfe, also die Unterstützung zurückzuziehen, wenn nicht endlich mehr Hilfe reingelassen wird. Aber mit der Strategie hat er bisher nicht so viel Erfolg gehabt. Nur muss man sagen, dass eben ein Angriff wirklich in dem Ausmaß, wie ich es gerade beschrieben habe, die ging nur mit den Amerikanern zusammen. Und der wird so nicht passieren. Also bleiben jetzt eher kleinere Antwortmöglichkeiten. Und auch da ist schwer zu sagen. Also es ist wirklich jetzt reine Kaffeesatzleserei und ich kann auch nicht wirklich vorhersagen, wie Israel
antwortet. Das wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja nicht spekulieren.
Aber es gibt halt verschiedene Möglichkeiten von doch einem Schlag, einem Gegenschlag in Iran. Also die Logik der Vergeltung wäre halt direkter Schlag aus Iran. Also muss es auch einen Gegenschlag in Iran geben. Das würde auch die Wahrscheinlichkeit sehr stark erhöhen, dass es wiederum einen Gegenschlag gibt.
Weil man sich wieder provoziert fühlt.
Also das würde uns halt auch einem solchen Krieg einfach näher bringen. Mhm. Es gibt die Möglichkeit, gegen einen iranischen Proxy zu schlagen, dann doch, also außerhalb Irans, also sei es gegen die Hisbollah, sei es gegen Milizen in Syrien und Irak beispielsweise. Da müsste man dann wiederum mit Vergeltung durch diese Milizen rechnen, das vielleicht sogar gefährlicher wäre, wenn die Hisbollah jetzt irgendwie Raketen auf Tel Aviv schickt, beispielsweise. Es gäbe aber auch zum Beispiel Möglichkeiten, die natürlich noch ganz anderer Art sind, also von einem Cyberangriff bis Sachen, die wir uns jetzt gar nicht so direkt vorstellen. Und ich glaube, je maßvoller diese Antwort ausfällt, desto besser jetzt für die nähere Zukunft, was eine weitere Eskalation angeht. Das Grundproblem, dass es kein Schattenkrieg mehr ist, sondern dass der quasi offen da liegt, dass eben es einen offenen Konflikt gibt zwischen Iran und Israel, das kriegen wir, glaube ich, nicht mehr vom Tisch.
Hm. Wir haben ja am Anfang schon die größtmögliche Eskalation besprochen, nämlich dass es sich zu einem überregionalen, vielleicht einem Weltkrieg ausweiten könnte, wenn die entsprechenden Eskalationen passieren. Vielleicht nochmal an dieser Stelle, das ist momentan nicht so zu sehen, aber es könnte natürlich passieren. Insofern möchte ich dich fragen, ob du ermessen kannst, wie wichtig der Faktor ist, dass Iran und Russland ja schon im Krieg gegen die Ukraine kooperieren und ob du mir erklären kannst, wie groß der russische Einfluss ist, sich da zu beteiligen und an der Schraube zu drehen.
Also in der Ukraine war es ja tatsächlich jetzt eher so, dass die Iraner den Russen helfen mussten, weil die Russen einfach, weil denen letztlich zeitweise das Gerät ausging. Also diese Shahed-Drohnen, die aufs Ziel gelenkt werden, die sind ja iranisch und die werden auch in der Ukraine jeden Tag eingesetzt. Und ich glaube, wenn wir einen großen Regionalkrieg im Nahen Osten hätten, das wäre schon schlimm genug, weil es würde uns alle da irgendwie auf eine Art binden. Weil, also stellen wir jetzt uns vor, es gibt einen großen Krieg im Nahen Osten, der Israel und die USA, weitere amerikanische Verbündete umfasst, der Iran und seine Stellvertretertruppen umfasst. Dann die Frage, genau, inwiefern Russland da auch noch irgendwie eine Rolle spielen könnte, das ist, glaube ich, so ein bisschen offen, weil Russland hat ja selber genug sozusagen zu tun in seinem eigenen Krieg. Mhm. Es würde aber wahrscheinlich die Aufmerksamkeit des Westens für die Ukraine noch weiter senken, die Gefahr erhöhen, dass Russland in der Ukraine erfolgreich sein kann dadurch, weil einfach noch weniger Aufmerksamkeit, Munition, Zeit, Geld und so weiter für die Ukraine zur Verfügung steht. In jedem Fall wäre es gut für Russland, es wäre wahrscheinlich auch gut für China und es wäre natürlich wirtschaftlich für die Welt eine absolute Katastrophe. Ich meine, aus dieser Gegend kommt ein großer Teil des Öls, der Welthandel fährt da quasi durch die Straße von Hormuz und den Suezkanal. Also die Folgen für uns alle wären ziemlich verheerend. Mir wird immer so ein bisschen Angst und Bange bei diesen ganzen Iran-Hardlinern, die letztlich immer ja fordern, quasi finish the job oder bomb Iran. Hm. Das ist so John Bolton, ne, der frühere Sicherheitsberater von Donald Trump und ja, der schon unter George W. Bush eine wichtige Rolle spielte. Der schreibt, glaube ich, alle drei Jahre das gleiche Op-Ed, das heißt bomb Iran. Und Ich fürchte, dass der Appetit dieser Hardliner, einfach zu glauben, man kann Iran militärisch ausschalten, der wird nicht vergehen. Ich glaube aber auch nicht, dass das wirklich funktionieren wird, weil die Eskalationsgefahr enorm ist, weil dieses Atomprogramm auch nicht mal eben so auszuschalten ist. Und Regime Change, das haben wir ja auch in früheren Konflikten gesehen, funktioniert relativ schlecht von außen. Auch wenn wir wissen, dass es in Iran sehr viele Leute gibt, die das Regime hassen. Die Frage ist, glaube ich, tatsächlich, und darauf hat niemand so eine richtig gute Antwort, wie geht man mit diesem Iran um, das halt eine sehr aggressive Rolle spielt in dieser Region, das Israel feindlich gegenübersteht, das kurz davor ist, eine Atombombe zu entwickeln, das eine aggressive, frauenfeindliche Theokratie ist und da in der Region auch sehr mächtig und vernetzt. Also ich glaube, eine Mischung aus Härte gegenüber Iran durch den Westen und auch eine Einigkeit ist wichtig. Gleichzeitig, glaube ich, muss man mit diesem Regime tatsächlich auch irgendwie diplomatisch im Kontakt bleiben, weil die Bombe oder die Gefahr der Bombe, die geht nicht weg. Und ein Krieg hätte verheerende Folgen. Und das ist wirklich ein Dilemma. Und ich weiß, solche komplizierten Situationen, die sind immer nicht ganz, also es ist immer schön, wenn Leute sehr, sehr klare Meinungen und sehr einfache Lösungen präsentieren, wie da muss man jetzt einfach irgendwie militärisch eingreifen. Aber so ist es einfach nicht. Die Lage ist extrem kompliziert und es ist jetzt in dieser Situation eine Lage, in der wirklich ein Funke genügt, um das Ganze zur Explosion zu bringen. Das wäre in niemandes Interesse. Es ist auch in niemandes Interesse, dass Iran jetzt weiterfahren kann mit dieser zerstörerischen Politik. Das heißt, da ist wirklich sehr kluge Diplomatie nötig, aber auch Härte, auch Sanktionen, auch sozusagen ein geeintes Vorgehen gegen Irans sozusagen Proxys in der Region. Aber das ist keine einfache Sache.
Es klingt immer wohlfeil, wenn Journalisten von ihrer Hoffnung sprechen, aber in diesem Fall kann ich gar nicht anders als zu hoffen, dass sich beide Staatsführungen gut überlegen, was ihre nächsten Schritte für Folgen haben werden. Das gilt umso mehr für den Fall, dass die Explosionen, die an diesem Freitagmorgen aus der Nähe der iranischen Stadt Isfahan gemeldet werden, zu einem israelischen Vergeltungsangriff gehören. Denn als Beobachter, und auch das bin ich momentan, kann man in diesem Fall ja nur hoffen, dass es sich nicht um eine weitere Eskalation handelt, dass beide Seiten nicht einfach ihre Wut auf den anderen schießen lassen und die Regierungen nicht auf die Hassprediger und Scharfmacher hören, die leider auf beiden Seiten versuchen, den Kurs zu beeinflussen. Das war 8 Milliarden, der Auslandspodcast des Spiegel. Ich danke Mathieu von Rohr, der sich neben seinen vielfältigen Aufgaben in der Ressortleitung, gerade in diesen Zeiten, dann auch noch Zeit genommen hat, mit mir zu sprechen. Und für seine Gedanken und Ausführungen zur Lage im Nahen Osten danke ich ihm ohnehin. Ich danke erneut meiner großartigen Kollegin Regina Steffens, die diese Folge vorgeschnitten hat, weil mir momentan dafür die Zeit fehlt. Und ich kann gar nicht genug betonen, wie sehr sie mir damit hilft. Ich danke Yannis Shakarian für die wohltuende Routine in der Abnahmeschleife. Auch Yannis hilft mir jede Woche sehr und auch er hat momentan wahrlich genug um die Ohren. Pun intended. Ich danke Philipp Fackler, der das Trio meiner formidablen Audiokollegen mit seiner Expertise in Sound- und Postproduktion komplettiert. Und ich danke Ihnen allen, die uns jede Woche zuhören, für Ihre Aufmerksamkeit und Ihr Interesse an 8 Milliarden. Bleiben Sie tapfer und gesund. Ich verbleibe bis zur nächsten Folge, Ihr Olaf Häuser.